Sie hören den Kurier. Die meisten von uns sehnen ihn wahrscheinlich schon herbei, den 19. Mai. Den Tag, an dem der dritte bundesweite Lockdown mitsamt seiner nachgezogenen Ausgangsbeschränkungen enden soll. Ab dann soll es keine Ausgangssperren mehr geben und auch Gastronomiebetriebe wieder aufsperren dürfen. Ganz Österreich hat sich auf dieses Datum zur Wiederöffnung geeinigt. Ganz Österreich? Nein. Eine größere Stadt an der Donau namens Wien ziert sich noch. Bürgermeister Michael Ludwig hat sich in den vergangenen Tagen mehrmals gegen derart viele Öffnungsschritte auf einmal ausgesprochen. Nach einer Beratungsrunde mit mehreren Gesundheitsexperten hat der rote Landesfürst dann heute verkündet, dass auch Wien sich den Öffnungen anschließen wird. Vorausgesetzt, die Zahlen bleiben bis dahin niedrig. Ob die geplanten Lockerungen aus gesundheitspolitischer Sicht sinnvoll sind oder nicht und welche Prognose der aktuelle Verlauf der Pandemie für den Stichtag Ende Mai zulässt, darüber habe ich heute schon vorab mit der Universitätsprofessorin Eva Schernhammer gesprochen. Sie ist die Leiterin der Abteilung für Epidemiologie an der Medizinischen Universität Wien. Es ist Donnerstag, der 6. Mai 2021. Mein Name ist Johannes Ahrens. Herzlich willkommen beim Daily Podcast des Kurier.
Das Erfreuliche ist, dass sich die Zahlen stärker gesenkt haben als die vorgesehenen Prognosen uns das vorausgesagt haben.
Wahrscheinlich haben nicht nur wir hier in der Kurierredaktion heute gespannt auf die Entscheidung des Wiener Bürgermeisters gewartet. Während schon seit knapp 2 Wochen bekannt ist, dass der Rest des Landes ab 19. Mai breite Lockerungen ermöglichen wird, hat Michael Ludwig meistens gebremst. So kann man in allen anderen Bundesländern dann zum Beispiel wieder Gastronomiebetriebe besuchen, wenn man ein aktuelles negatives Testergebnis oder eine Impfbestätigung vorweisen kann. In Innenräumen darf man dann in Gruppen von bis zu 4 Erwachsenen zusammensitzen. In Außenbereichen dürfen es sogar 10 Erwachsene sein. Auch Hotelbesuche, Kulturveranstaltungen sowie Mannschafts- und Indoorsport sollen ab 19. Mai wieder möglich gemacht werden. Vorausgesetzt, man ist geimpft oder kürzlich getestet. Bürgermeister Ludwig hat dagegen schon in den vergangenen Tagen mehrfach betont, dass er lieber die unpopuläre Entscheidung treffen und die aktuellen Beschränkungen aufrechterhalten wolle, als die Wiener Bevölkerung zu gefährden. Seiner Meinung nach seien von der Bundesregierung zu viele Öffnungsschritte auf einmal geplant. Nach einer finalen Beratungsrunde mit unterschiedlichen Gesundheitsexpertinnen und Experten war es dann gegen 15.30 Uhr soweit.
Deshalb möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir in Wien am 19. Mai die Kultureinrichtungen, die mir ganz besonders am Herzen liegen, und auch die Sportmöglichkeiten entsprechend den Richtlinien des Bundes, dass wir darüber hinaus aber auch Hotellerie und Gastronomie öffnen werden.
Ludwig verkündete also, dass er sehr wohl die Vorgaben der Bundesregierung in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Sport und Kultur umsetzen wird. Anders als es von vielen erwartet worden war. Allerdings will er sich in 2 Wochen, also direkt um den Öffnungstermin herum, noch einmal mit einer Expertenrunde beraten und das weitere Vorgehen beschließen. Die Entscheidung wurde heute Nachmittag zwar relativ knapp vor Redaktionsschluss bekannt, ich habe in der Vorbereitung auf den heutigen Podcast aber natürlich nicht nur fromm abgewartet, sondern schon vorab mit der Universitätsprofessorin Eva Schernhammer gesprochen. Sie ist die Leiterin der Abteilung für Epidemiologie an der Medizinischen Universität Wien. Und wie sie die Situation in der Bundeshauptstadt momentan einschätzt und was sie Bürgermeister Michael Ludwig empfohlen hätte, das hört ihr jetzt. Frau Schernhammer, Wien weist momentan eine 7-Tages-Inzidenz von 130 auf. In den vergangenen 7 Tagen gab es knapp 2500 positive Testergebnisse. Zunächst einmal, bevor wir weitersprechen, wie ist es denn aus Ihrer Sicht um die Bundeshauptstadt bestellt momentan?
Die Bundeshauptstadt hat aufgrund des Lockdowns, der im Osten und vor allem in Wien implementiert war, sehr große Fortschritte gemacht aus meiner Sicht. Es ist an und für sich erfreulich, dass sich die Werte so verbessert haben. Es ist ja nicht nur die 7-Tages-Inzidenz, die so runtergegangen ist, und zwar doch deutlich, sondern auch die Reproduktionszahl, die jetzt weit unter 1 liegt, mit 0,82, Und somit hat sich auch die Auslastung der Intensivbetten mit etwas Verzögerung jetzt entlastet. Also im Prinzip eine erfreuliche Entwicklung.
Ja, nun steht ja die Öffnung am 19. Mai. Die Bundesregierung hat die ausgerufen. Nun steht die aus. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat zuletzt immer wieder gesagt, er wolle die Gesundheit der Menschen durch vorschnelle Öffnungsschritte nicht gefährden. Wie bewerten Sie denn die von der Bundesregierung geplanten Schritte ab dem 19. Mai?
Es ist ein Unterschied, ob man österreichweit denkt oder für Wien denkt. Also österreichweit betrachtet sind ja die Ausgangswerte auch nicht so schlecht. De facto ist sogar die 7-Tages-Inzidenz für ganz Österreich sehr ähnlich jetzt mit der von Wien, nachdem die in Wien so runtergegangen ist. Für ganz Wien ist es schon verständlich, dass man sich überlegt, jetzt wo doch der Frühling anbricht, die Saisonalität wahrscheinlich eine gewisse Rolle spielen wird, eine helfende Rolle und die Impfungen voranschreiten, dass man eben so einen Öffnungstermin ins Auge fasst. Für Wien sehe ich das etwas anders. Also da verstehe ich auch die Bedenken mancher Experten, ob das jetzt zu rasch sein könnte, weil Wien einfach, das hat man gesehen bei dieser dritten Welle, ich denke schon aufgrund des dichten Zusammenwohnens von Menschen bei einer infektiöseren Variante, wie es die britische nun eben ist, doch etwas mehr Schwierigkeiten hat, hier die Infektionslage einzudämmen, glaube ich, als ländliche Regionen, wo die Menschen etwas weiter sowieso schon auseinanderleben und auch vielleicht nicht in so beengten Wohnverhältnissen.
Also da geht es vor allem um die privaten Räumlichkeiten, aber ist es nicht, was ich mir immer denke, ist es nicht durch die, wenn man jetzt zum Beispiel die Fahrzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel einschränkt etc., ist nicht die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung in der Stadt deutlich einfacher zu kontrollieren als am Land, wo sich ja die meisten Menschen mit dem Auto frei fortbewegen?
Ja, und insofern hat man da noch einen Faktor, warum man in der Stadt mehr aufpassen muss, nicht? Weil wenn ich im eigenen Auto fahre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich angesteckt werde, geringer, als wenn ich eben mich im öffentlichen Raum sehr viel bewegen muss, um zur Arbeit zu kommen. Das ist eben eh schon immer auch in Österreich so, in Wien so gewesen, dass das ein Faktor ist, den man bedenken muss. In der Regel ist aber immer noch die größte Ansteckungshäufigkeit im Privatbereich, also in den Wohnungen der Menschen. Und das ist schon, glaube ich, kann man sagen, in Wien einfach eine andere Situation als in generell in urbanen Regionen ist es anders als in ländlicheren.
Jetzt ist unser aktueller Stand, dass wohl auf jeden Fall trotzdem die Öffnung der Schanigärten kommen könnte. Allerdings mit dieser 2 Meter Abstandsregel, an der es von der Gastronomiesparte extrem große Kritik gibt. Wie man hört, scheinen viele Gasthäuser, etwa die Hälfte in Wien, die Schanigärten gar nicht aufsperren zu wollen, wenn es denn soweit kommt, weil sich das nicht rentiert, wenn die Gäste 2 Meter auseinandersitzen müssen. Und letzten Sommer sei es ja mit nur 1 Meter Abstand auch gegangen. Halten Sie diese 2 Meter Abstandsregel denn für sinnvoll?
Natürlich wissen wir alle, wo das herkommt. Das kommt von der infektiöseren Variante, wo man eben noch mehr Abstand benötigt hat, um die einzudämmen. Aber ich würde dazu sagen, dass ich schon verstehen kann, wenn man hier vielleicht so ein schrittweises Vorgehen in Betracht zieht, also dass man eben Öffnungsschritte setzt, einmal jetzt am 19. Mai in Wien, meine ich, die vielleicht noch nicht so ganz umfassend sind, um sich anzuschauen, was passiert. Und wenn man dann 2 Wochen später sieht, aha, das ist gut gegangen, dann kann man sich ja entschließen, ganz aufzusperren. Ich sage das deswegen, weil Wien tatsächlich prekärer ist als andere Bundesländer aufgrund der Intensivstationen. Also wir sind jetzt gerade einmal in dem Bereich wieder unter der kritischen 33%-Zahl angelangt. Und das ist schon natürlich etwas, was man im Hinterkopf hat, dass man hier nicht riskieren möchte, gleich wieder über diesen Bereich zu kommen. Insofern ist ein abgestuftes Vorgehen, kann ich mir gut vorstellen. Und das kann dann beinhalten, dass man zuerst die Schanigärten aufmacht oder vielleicht in den Schanigärten die Abstände kleiner zulässt als in den Innenräumen und dafür aber zum Beispiel noch nicht den Tourismus öffnet in Wien. Also wie auch immer diese Abstufungen dann gestaltet sind, aber ich kann es mir sinnvoll vorstellen, nicht alle einmal zu öffnen.
Also Sie würden so ein abgestuftes System mit, wie viel Zeit sollte dann dazwischen liegen ungefähr? Also immer so
2 Wochen wäre sinnvoll. Dann sieht man, ob sich da etwas verändert hat, wieder in die falsche Richtung bei den Zahlen.
Versteht, das würden Sie auch dem Bürgermeister empfehlen in dem Fall?
Das könnte ich mir vorstellen, wäre ein Vorgehen, wo auch eine gewisse Vorsicht darin enthalten ist, weil ich glaube, die Situation, das war uns schon bewusst, war knapp an der Grenze mit den Intensivstationen und wir sind noch nicht so ganz lange in einem wieder etwas beruhigteren Bereich. Also es ist weiterhin Vorsicht geboten.
Immer wieder heißt es von Menschen, die öffentlich eine Öffnung fordern, die Bevölkerung sei von den ständig neu verkündeten Maßnahmen ja ohnehin schon ermüdet und nicht mehr dazu zu motivieren, sich an die Vorgaben zu halten. Ich glaube, jeder, der in den vergangenen Wochen mal an einem sonnigen Tag in den Wiener Parks unterwegs war, kann das auch bestätigen. Gleichzeitig zeigt aber eine aktuelle Hayek-Umfrage, dass zumindest 69% der befragten Wienerinnen und Wiener den Lockdown bis zum 3. Mai für richtig hielten. Also scheinbar ist man dafür. Und es widerstrebt einem dann doch, sich daran zu halten, wenn es das Wetter auch hergibt. Erkennen Sie einen sozusagen schwindenden Gehorsam in der Bevölkerung und ist es daher schwieriger, jetzt aktuell quasi die Öffnung noch weiter hinauszuzögern?
Das sehe ich derzeit gar nicht. Also es hat schon Phasen gegeben, wo das mehr durchgedrungen ist, dass man das Gefühl hatte, die Bevölkerung möchte jetzt nicht mehr so mitmachen. Derzeit habe ich das Gefühl nicht, gerade in Wien auch. Und es ist gut zu sehen, dass hier doch ein Verständnis auch vorhanden zu sein scheint. Also mein Gefühl ist, dass die Bevölkerung sehr klar verstanden hat, wie wichtig es ist, dass die Intensivstationen nicht an den Rand ihrer Grenzen kommen, weil das dann alle betrifft, auch jene, die nicht an Corona erkrankt sind. Und ich glaube, dass das schon noch jetzt, also es geht ja nur mehr um ein paar Wochen, wir haben wirklich den Sommer vor uns, dass da ein Verständnis ist in der Bevölkerung, wenn man hier vielleicht jetzt gerade einmal nicht alles gleichzeitig aufmacht, sondern vielleicht jetzt noch einmal so eine letzte kleine Abstufung einbaut, bevor dann vielleicht Ende Mai alles offen ist.
Und noch meine abschließende Frage. Wird es jetzt, wenn wieder geöffnet wird, ist davon auszugehen, dass es weiterhin ein ständiges Auf- und Absteigen der Infektionszahlen geben wird, bis die Durchimpfungsrate hoch genug ist? Also werden wir uns wahrscheinlich ständig zwischen Öffnungen und wieder Ausgangsbeschränkungsmaßnahmen hin und her bewegen müssen?
Na, das sind genau die Überlegungen, die jetzt einfließen in die Beratungen, nehme ich an, denn das möchte man eben vermeiden. Und daher ist die Frage, wann ist der günstigste Zeitpunkt, wo ich dann zum einen entsprechend viele Menschen schon durchgeimpft habe und zum anderen es warm genug ist, sodass vieles wieder outdoors stattfinden kann, sodass ich es wagen kann, Öffnungsschritte zu setzen, ohne gleich wieder Angst haben zu müssen, dass das vielleicht entgleitet. Also ich glaube, das ist jetzt nur eine Frage von ein paar Wochen, diesen richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Es kommen im Sommer dann wieder die Schulferien, also selbst Effekte, die vielleicht jetzt durch Schulbesuche zu tragen kommen, werden dann wieder weg sein. Wir sind in dieser Phase, so wie letztes Jahr, wo es einfach ums richtige Timing geht.
Und letztes Jahr war es ja auch so, dass es immer wieder geheißen hat, das Virus verbreitet sich nicht so schnell bei hohen Temperaturen. Ist das nach wie vor auch mit den neuen Mutationen der Fall?
Die Saisonalität ist weiterhin ein bisschen ein Fragezeichen, wie groß der Effekt ist, aber er dürfte vorhanden sein. Man darf natürlich jetzt nicht erhoffen, dass er genauso stark sein wird heuer oder so schnell, weil wir auf einer etwas höheren Ausgangslage sind, was die Fallzahlen betrifft, jetzt im Vergleich zum Vorjahr. Aber ich gehe schon davon aus, selbst wenn es nicht die Sonne per se ist, dass einfach die Tatsache, dass wir viel mehr im Freien uns aufhalten, da zu einer Erleichterung beitragen wird, sobald das Wetter warm ist und wir entsprechend raus können.
Frau Professor Schernhammer, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank auch Ihnen.
Kommen wir abschließend zu einem weiteren innenpolitischen Thema. Heute Nachmittag war nämlich tatsächlich einiges los. In die sogenannte Causa Postenschacher rund um Finanzminister Gernot Blümel und den Ibiza-Untersuchungsausschuss ist neue Bewegung gekommen. Auch der Bundespräsident hat sich inzwischen zu Wort gemeldet.
Ich wende mich heute an Sie, weil etwas eingetreten ist, was es in dieser Form in unserem Land noch nicht gegeben hat. Und darüber möchte ich Sie unverzüglich informieren.
Zur Erinnerung. Blümel wird vorgeworfen, seinem Vertrauten Thomas Schmidt ermöglicht zu haben, zum Alleinvorstand der österreichischen Beteiligungs AG aufzusteigen. Vor knapp einem Monat waren diesbezüglich auch Chatverläufe der beiden Herren aufgetaucht. Alle Details dazu könnt ihr in unserer Daily-Podcast-Folge vom 29. März nachhören, wenn ihr wollt. Die Oppositionsfraktionen im Untersuchungsausschuss, nämlich die SPÖ, FPÖ und die NEOS, haben deshalb schon Anfang März Dokumente aus dem Finanzministerium verlangt. Genauer gesagt, die gesamten E-Mail-Verläufe mehrerer hoher Ministeriumsmitarbeiter. Weil die Dokumente aber nie ausgehändigt wurden, haben sich die Fraktionen an das höchste österreichische Gericht, den Verfassungsgerichtshof, gewandt. Die Höchstrichter sind dort zur Kenntnis gelangt, dass das Finanzministerium die geforderten Akten sehr wohl aushändigen muss und haben deshalb ein Schreiben an den Bundespräsidenten verfasst. Darin empfehlen sie Bundespräsident Alexander Van der Bellen, von seinem sogenannten Exekutionsrecht Gebrauch zu machen. Das hat aber nichts mit Hinrichtung zu tun, sondern heißt lediglich, wenn das Ministerium die Dateien nicht fristgerecht liefert, kann der Bundespräsident sie dazu zwingen. Das hat Alexander Van der Bellen am Nachmittag vor den Medien auch ziemlich genauso angekündigt.
Vor kurzem hat mir Herr Finanzminister Blümel in einem Gespräch persönlich versichert, dass er den Auftrag des VfGH unverzüglich erfüllen wird. Und wenn ich vom Ibiza-Untersuchungsausschuss die Information bekomme, dass die Unterlagen vollständig eingegangen sind, erübrigt sich die vom VfGH beantragte Exekution. Sollte das wider Erwarten nicht der Fall sein, werde ich meinen verfassungsmäßigen Pflichten entsprechen.
Inzwischen hat das Finanzministerium selbst aber schon bekannt gegeben, die Dokumente noch heute liefern zu wollen. Kommen wir nun zu unserem Tweet des Tages. Der kommt heute vom Twitter-User Patrick Krammer. Er schreibt: Da willst nach deiner Karriere eine ruhige Kugel schieben und die Zeit in der Hofburg vergehen lassen und dann zerfetzt seine Regierung, du trittst dir eine Pandemie ein und jetzt sollst du auch noch in ein Ministerium einmarschieren und dich mit Outlook herumschlagen. Outlook! Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns doch oder erzählt zumindest euren Freunden von uns. Produziert wird dieser Podcast übrigens von Elias Nadmesnik. Für den Ton zeigt sich, wie immer, Dominik Kanzian verantwortlich. Mein Name ist Johannes Ahrens. Ich freue mich, wenn ihr mir auf Twitter folgt und wünsche einen schönen Abend. Ciao.